BR Heimat lesen.
Die Predigt. Zwischen dem Mandlmeier von Hartering und dem gleichfalls dort ansässigen Schwammerlbader spielte seit Jahren eine handfeste Feindschaft. Der Mandlmeier hatte nämlich einen Buben, der sich in der Schule durch überdurchschnittliche Leistungen auszeichnete, sodass der Lehrer eines Tages zu den Bauern sagte: »Mandlmeier, Ihren Sepp müssen Sie studieren lassen, denn der hat ein hervorragendes Köpferl. Das Anwesen kriegt er eh einmal nicht, weil noch ein älterer Bub da ist.« Der Mandlmeier zog ja nicht recht, aber die Mandlmeierin war sofort Feuer und Flamme für diesen Vorschlag, denn sie sah sich schon als Mutter eines geistlichen Herrn, und diese Ehre wollte sie sich nicht entgehen lassen. Der Forstaufseher Moosbichler, dessen Frau mit den Mandlmeiers verwandt war, war der Firmpate vom Sepp. Aus diesem Grunde wurde auch mit ihm das Vorhaben besprochen, und die Eltern des Buben fragten den Muckel nach seiner Meinung. Der kratzte sich hinter dem Ohr, wie er das immer tat, wenn er über etwas nachdachte und sagte: »Ja, mei, das ist schwer zu ran. Leisten kennt sie sich gar, einen Sepp studieren zu lassen. Und wenn der Lehrer meint, dass er schafft, dann war's er grad gut für einen Sepp. Aber warum soll er denn grad auf geistlich studieren? Lasst ihm doch Förster werden. Das war doch schön, wenn er einmal Forstverwalter werden tat. Und das war auch besser für einen Burm, weil er sich dann nix um die Leid scheren braucht.« Damit war aber die Mandlmeierin gar nicht einverstanden. Mit beiden Händen wehrte sie diesen Vorschlag ab und meinte: »Förster? Na, auf keinen Fall. Wenn wir ihm schon studieren lassen, dann auf geistlich. Denkt doch an die Erde, wo man da aufhebt, wann der Bub ein geistlicher Herr ist. Als Forstverwalter hat er keine Primitz, kann keine Messen lesen und kann nix tun für unser Seelenheil. Und fromm sind's auch nicht richtig, die Forstleute. Man braucht ja bloß die anschauen und einen Forstverwalter. Ihr geht's ja nicht einmal jeden Sonntag in Kirch. Ihr seid's ja halber die Heiden.« »Da drüber streite ich mich nicht mit dir, Mandlmeierin«, erwiderte Moosbichler, »denn, dass das Kirchengeh allein noch keinen guten Christen ausmacht, das verstehst du ja doch nie nicht. Denk bloß an den Holzhandler Dobler. Der läuft jeden Tag in die Mess und schlägt dem Herrgott am Kreuz Pfirs ab. Und wenn er da einen Bauern oder einen Sagler recht über die Ohren hat hauen können, dann stiftet er Kerzen. Aber in deine Augen ist das ein guter Christ, weil er aus der Kirche nicht mehr rauskommt und weil er am Pfarrer am liebsten hinten einschläfert hat. Du darfst doch nicht bloß an die Ehre denken, die du aufhebst, wenn du Mutter vor dem geistlichen Herrn bist. Es dreht sich doch um die Zukunft von deinem Buben. Ein geistlicher kann kein Wort nicht reden, ohne dass die Leute auf die Goldwaage legen. Und er kann keinen Schritt tun, ohne dass er Beobachtung kritisiert wird. Und was muss sich so ein Pfarrer mit den scheinheiligen Betschwestern ärgern, die wo päpstlicher sind als wie der Papst? Nein, mir gangst. Lieber bin ich ein Holzhauer, als dass ich mir das antat. Du bist und bleibst halt ein alter Heid, stellte die Mandlmeierin fest. Du kommst bestimmt einmal eine halbe die Ewigkeit aus dem Fegfeuer raus, wann die nicht gleich gar der Teufel holt. Und übrigens, der Sepp möchte ja selm gern auf geistlich studieren. Das wärst ihm du schon entsprechend einblasen haben, Mandlmeierin, wie ich die kenn, sagte Moosbichler. Was weiß denn schon ein Bub mit 10 Jahren? Der kann doch sowas gar nicht beurteilen. Was hast du nachher davon, wenn er geistlicher ist und fühlt sich dann vielleicht todunglücklich? Jetzt pass mal auf. Jetzt mache ich dir einen Vorschlag. Lasst ihn gern Sepp ruhig einmal aufs Gymnasium gehen. Wenn er dann fertig ist, ist er halt nur, dass er sein weiß, ob er Geistlicher werden will oder Forstverwalter oder was anderes. Der Mandlmeier, der bisher kein Wort gesprochen hatte, nahm die Pfeife aus dem Mund und sagte: Das ist ein Red. Jawohl, so wird's gemacht. Der Bub soll selbst entscheiden, wann er alt genug ist. Der Muckl hat ganz recht. So kam der Sepp also aufs Gymnasium. Aber auch der Schwammerlbader hatte einen Buben, und als er hörte, dass die Mandlmeier ihren Sepp studieren lassen wollten, ließ ihm das keine Ruhe. Und deshalb sagte er eines Tages zu seiner Frau: »Du Stasi, was meinst, wann wir unseren Egid auch studieren lassen taten? Geistlicher war halt doch was anders, als wenn er sein Leben lang den Bauern ihre Wochenwert abschrauben und ihre verfaulten Stockzähne auserziehen müsst.« Und so bezog also auch der Schwammerlbader Egid das Gymnasium, trotz der schweren Bedenken, die der Lehrer gegen dieses Vorhaben geäußert hatte. Während nun der Sepp jedes Jahr sehr gute Zeugnisse nach Hause brachte, fiel der Egid prompt in der ersten Gymnasialklasse 2-mal hintereinander mit Pauken und Trompeten durch. Damit war der Traum des Schwammerlbaders, seinen Sohn einmal die Messe lesen zu hören, ausgeträumt. Darüber giftete er sich saumäßig. Wenn ihm die Bauern feigsten fragten, »No, Schwammerlbader, wann ist noch die Primitz von deinem Egit?« dann hätte er ihnen am liebsten mit dem schartigen Rasiermesser die Gurgel abgeschnitten. Sein besonderer Hass aber galt dem Mandlmeyers, obwohl diese braven Leute doch gar nichts dafür konnten, dass der Egid nicht die geistigen Voraussetzungen für die höhere Schule hatte. In der Rasierstube und im Wirtshaus klärte der Bade die Bauern darüber auf, warum der Mandlmeyer Sepp gute Noten bekam, während sein Egid nicht weiter studieren konnte. »Dies kommt bloß daher«, verkündete er, »weil der reiche Mandlmeyer die Professor abschmieren kann. Ich aber, ich kann mir das nicht leisten.« Die Bauern aber lächelten nur zu diesen Worten. Der Mandlmeyer aber sagte, »Oh mei, der Egid wird heute derselbe Depp sein wie sein damischer geschaftelhuberischer Vater.« Die Jahre vergingen. Der Egid half seinem Vater die Bauern rasieren und ihnen Stufen ins Haupthaar schneiden. Er zog mit gewaltiger Kraft fest eingewurzelte Stockzähne und assistierte beim Verbinden von Wunden, die sich die Burschen bei Raufereien zugezogen hatten. Der Mandlmeyer Sepp aber hatte inzwischen das Abitur als einer der Besten bestanden. Weil er jedoch 9 Jahre lang in einem Internat erzogen worden war, das unter geistlicher Leitung stand, kam er gar nicht auf die Idee, etwas anderes zu studieren als Theologie. So wurde also der Herzenswunsch der Mandlmeyerin doch erfüllt, denn auch das Theologiestudium schloss der Sepp mit Auszeichnung ab. Seine Primitz wurde in der Dorfkirche zu Hartering mit großem Pomp gefeiert. Die alten Mandlmeyers strahlten vor Stolz, der Schwammerlbader aber war gelb vor Neid. Etwa 1 Jahr nach dieser feierlichen Primitz brach sich der Herr Pfarrer von Hartering den Knöchel und musste ins Spital. Während der Krankheit des Pfarrers halfen die Geistlichen der umliegenden Ortschaften in der verwaisten Pfarrei aus. Und eines Sonntags sollte der Mandlmeyer Sepp, der in einer nahegelegenen Gemeinde Kaplan war, in Hartering den Gottesdienst abhalten. Der junge Geistliche hatte sich auf diese Amtshandlung besonders gut vorbereitet und hatte eine Predigt ausgearbeitet, die sich hören lassen konnte. Als er am Sonntag die Kanzel bestieg, war die Kirche druckvoll, denn keiner wollte die Predigt versäumen, die ein Sohn seines Dorfes hielt. Als der Kaplan Mandlmeyer auf der Kanzel stand und die vielen bekannten Gesichter sah, die erwartungsvoll und neugierig auf ihn gerichtet waren, wurde er plötzlich von einem Gefühl übermannt, das eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Examensangst hatte. Die Handflächen wurden ihm feucht und auf der Stirn bildeten sich kleine Schweißtropfen. Aber er musste mit seiner Predigt anfangen, denn die Leute wurden schon unruhig. Er war ein guter Kanzelredner, es konnte ja nichts passieren, also begann er. »Der heilige Evangelist Lukas grüßt euch. Mein Gott, wie ging es aber weiter?« Heute früh beim Waschen und Rasieren hatte der Sepp die gut einstudierte Predigt nochmal memoriert und da war noch jedes Wort gesessen. Jetzt aber war sie weg, wie weggeblasen. Der arme Kaplan suchte krampfhaft nach dem anschließenden Satz, aber er fand ihn nicht. Er begann also nochmal von vorne. »Der heilige Evangelist Lukas grüßt euch.« Und wieder stand der bedauernswerte Sepp vor der unsichtbaren Mauer, an der es nicht weiterging. Er fühlte direkt einen Krampf im Hirn und seine Nervosität steigerte sich von Sekunde zu Sekunde. Es beherrschte ihn nur noch der eine Wunsch, weit, weit weg zu sein. Die Zuhörer wurden immer unruhiger, denn die Bauern fühlten die peinliche Situation. Die alten Mandlmeyers hätten sich am liebsten in ein Mausloch verkrochen. Nur der Schwammerlbader feixte. Der wälzte sich geradezu in Schadenfreude. Da tönte von der Kanzel mit zitternder, belegter Stimme zum 3. Mal der Satz: »Der heilige Evangelist Lukas grüßt euch!« Und wieder kam der Geistliche nicht weiter. Lähmendes Entsetzen legte sich auf die zuhörenden Bauern. In der Kirche hätte man eine Nadel fallen hören. Der Schwammerlbader konnte sich vor Entzücken nun nicht mehr halten und sagte in die absolute Stille hinein: »Na ja, sagst dem halt auch einen schönen Gruß.« Diese Bemerkung aber hatte den Bann gebrochen. Ein Kichern und Prusten lief durch die Gemeinde und plötzlich war bei dem verzweifelten Kaplan auch die Mauer weg. Er fand den Faden wieder und hielt eine so zu Herzen gehende Predigt, dass die Frauen eifrig ihre Schnäuztücherl benutzten. Das ganze Dorf war des Lobes voll und die Leute gratulierten den alten Mandelmeiers zu ihrem Sohn. Darüber aber giftete sich der Schwammerlbader noch mehr. Nach dem Gottesdienst wurde im Mandelmeierhof das Mittagessen eingenommen, zu dem auch Moosbichl und seine Frau geladen waren. Natürlich drehte sich das Gespräch um die Predigt und um den Schwammerlbader. Moosbichler sagte zu dem Kaplan: »Weißt Zepp, das soll der damische Schwammerlbader nicht umsunst da haben. Den, wann ich zwischen die Finger krieg, las ihn so umeinand, dass er geradeaus zum heiligen Lukas schreit.« Der junge Geistliche wehrte entsetzt ab und bat: »Nein, Goethe, das darfst nicht tun. Gewalttaten sind unchristlich. Und dann habe ich doch dem Schwammerlbader zu verdanken, dass ich den Faden wieder gefunden habe. Ohne seinen Zwischenruf wäre ich glatt stecken blieben.«
»Das war ja nicht seine Absicht, dass er dir hilft«, stellte Moosbichler fest.
»Der hat die bloß lächerlich machen wollen. Und das trinke ich ihm nein, dass er sein Lebtag lang droht denkt.
Du kannst der Weife ein Betten. Ich hau ihm recht um.
Die Freit muss man schon lassen dafür, dass du mich so enttäuscht hast und nicht zum Forstwesen gegangen bist.
Mei, ich darf gar nicht drauf denken, was du für ein schneidiger Förster geworden warst. So ein sauberer Bursch wie du. Und die Mädeln, dutzendweis waren's danach gelaufen. Hättest das bloß nimmer brauchen.
Und jetzt? Was hast du jetzt?
Jetzt hast du einen Dreck. Jetzt kannst du beim Oferrohr ins Gebirg schauen.« Alles lachte, nur die Mandelmeierin war empört und wies den Forstaufseher zurecht. »Jetzt hör einmal auf mit deinen gottlosen Rien. So was sagt man doch nicht zu einem geistlichen Herrn. Da sieht man einmal wieder, wie ihr Forstleut seid. Nix für weltliche Sachen habt ihr im Kopf und denkt's nicht an Enkers Seelenheil.«
Moosbichler grinste die Mandelmeierin verschmitzt an und sagte:
»Die weltlichen Annehmlichkeiten hat doch auch der liebe Herrgott für uns erschaffen. Was darfst du sagen, wenn du uns beispielsweise was kurz zum Essen vorsitzt und keiner von uns darf was davon nehmen? Dann warst du doch beleidigt, oder?
Und was meinst, dass sich der liebe Herrgott denkt, wenn wir euch schöne und gute zurückweisen, was er uns geben will? Ha? Dann ist er doch auch beleidigt. Drum mein ich allwei, dass wir Forstleute schon auf dem rechten Weg sind, weil wir unseren Herrgott nicht beleidigen und dankbar annehmen, was er uns gibt.
Mit dir kann man nicht streien, Muckel«, erwiderte die Mandelmeierin. »Du traust einmal das Wort im Mai um, wie du das grob brauchst. Aber jetzt bist statt. Solche Ringe kennen sie nicht, wenn ein Geistlicher mit am Tisch sitzt. So kannst bei deinen gottlosen Jägerin, beim Forstverwalter und beim Doktor, aber nicht da in einem christlichen Haus.«
»Lass ihn doch, Mutter«, vermittelte der Kaplan. »Der Goethe meint's ja nicht bös. Der will dich ja nur ein bisserl aufziehen. Und es weiß ja jeder, dass er ein braver und ehrenwerter Mann ist.« 14 Tage später sagte der Schmied zu seinem Schwager Moosbichler:
»Du Muckel, ich hab mich heute vom Schwammerlbader rasieren lassen. Der schaut ja sauber aus. Ein Auge ist zugeschwollen und grau und blau ist er im Gesicht. Er hat gesagt, er ist bei der Nacht gestolpert und von der Stirn runtergeflogen.
Ich glaub's ihm aber nicht recht, denn das schaut eher aus wie deine Handschrift.
Hast dem etwa du recht gefutzt von Zwingam Sepp seiner Predigt damals?«
Moosbichler grinste den Bruder seiner Frau an und gab zu:
»Ja, Michel, ich war so frei.«